ARD Sounds.
In dieser Folge gehe ich einige Jahrhunderte zurück, bis ins Mittelalter, und da geht es um die Frauen des Hochadels, was sie geleistet haben, und sie waren nicht einfach nur die Frauen an der Seite der herrschenden Männer. Taucht mit mir ein in ein kluges Frauennetzwerk.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Hallo zusammen und willkommen in Annelies royale Welt. Wenn ihr euch für die Royals interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Annelie Malun und ich covere die royalen Themen für die ARD und ich freue mich, dass ihr mich gefunden habt. Und heute ist Chrissy Kahn wieder dabei. Die Älteren unter uns und auch unsere Stammhörerinnen vor allen Dingen kennen dich ja.
Ach, ne? Das freut mich wieder. Mhm.
Ja. Und du hast es gehört. Frauennetzwerke im Mittelalter. Hört sich erstmal komisch an, aber ist so.
Ja, ist super. Also interessiert mich auf jeden Fall.
Aha. Ja.
Ja, weil ich gesagt habe, Frauennetzwerk im Mittelalter, wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen, so als Thema, ne, an sich, aber ist schon irgendwie spannend. Wenn der Mann unterwegs war, wie hat sich die Frau organisiert? Also, denke ich jetzt mal.
Ja, nicht nur das, Chrissy Kahn, da musst du viel weiterdenken.
Ah.
Und ich habe mir in meinen Podcast Dr. Simona Schellenberger eingeladen. Hallo, liebe Simona, nach Dresden.
Hallo, ich grüße euch auch alle.
Hallo.
Du sitzt dort in einem Studio des MDR und wir sind sozusagen zusammengeschaltet worden. Es geht ja um das Thema Frauen im Mittelalter und Netzwerke. Und du bist ja Expertin in Sachen Frauen im Hochadel. Wieso waren denn die Frauen denn mehr als, ich sage mal, nur Beiwerk, die einfach die Männer geschmückt haben?
Also um erstmal auf das Netzwerk einzugehen, das hat schon mal nichts mit Handarbeit zu tun. auch wenn die Frauen da sehr bewandert waren und Geschenke gefertigt haben beispielsweise. Das gehörte dann zum Netzwerken dazu, dass man diese Geschenke natürlich ganz gezielt dem oder jener gegeben hat und dann eine Gegenleistung bekam. Ja, also um auf seine Frage zurückzukommen, das liegt ja auf der Hand. Die Heiratspolitik des Hochadels in dieser Zeit war ja ganz ausgeklügelt. Und da ging es darum, die Dynastie zu erhalten, die Macht zu erhalten und möglichst auszubauen. Und dazu braucht man Frauen, das ist ganz klar. Also einmal natürlich, um die Kinder zu gebären, ganz logisch. Aber auch in vielen anderen Bereichen waren sie tätig. Und eben nicht nur an der Seite ihres Mannes. Das ist eher ein Bild, was wir so aus dem 19. Jahrhundert kennen, wo es ja sehr, sehr stark geworden ist. Also dass die Frau dem Mann den Rücken frei hält, dass sie nur fürs Häusliche da ist, sich mehr in den Innenwelten der Familie, einer Familie aufhält, also das Regiment im Inneren des Hauses hat. Also eigentlich finden wir das schon in der nachreformatorischen Zeit auch sehr stark, dass die Frau da so in diese Rolle gedrängt wird. Denn vor der Reformation hatten wir noch ganz andere starke Frauen. Also zum Beispiel im katholischen Bereich ist das ja heute noch so, die Äbtissinnen oder wenn man also in doch eher selbstbestimmtes Leben, der Wissenschaft geweiht, leben wollte, dann gab es die Klöster. Damit hat ja die Reformation dann sozusagen, die hat das beendet. Und andere Berufsbilder sind dann eigentlich auch mehr oder weniger verschwunden. Sodass wir sagen können, eigentlich seit der Reformation geht das so peu à peu in Richtung Inneres. Dann gibt es diese Hausväterliteratur, wo die Männer auch festgeschrieben haben, wie die Familie organisiert ist, wer der geistige Führer ist. Ja, aber das war vorher ein bisschen anders.
Genau, und wir springen jetzt nämlich nochmal zurück, ne, ins Mittelalter. Denn du bist jetzt heute in Dresden, aber du verbringst unheimlich viel Zeit auf der Albrechtsburg in Meißen. Dort werden ja die Frauen des Hochadels sichtbar gemacht. Das heißt ja, da gibt es eine Ausstellung, systemrelevant, Fürstinnen des Mittelalters heißt die Ausstellung. Wieso denn ausgerechnet auf der Albrechtsburg, die wirklich sehr schön gelegen ist, muss man sagen. Also hat sich da, die das erbaut haben, ein schönes Plätzchen ausgesucht. Und warum ist es gerade dort?
Also die Geschichte ist ja sehr interessant. Im 15. Jahrhundert als wirklich repräsentatives und machtdemonstrierendes Schloss erbaut, ganz in der Nähe zum Dom, da gab es auch immer eine Konkurrenz zwischen weltlicher und geistlicher Herrschaft. Dann in den folgenden Jahrhunderten wurde die Nutzung so nicht aufrechterhalten. Dann war ja die erste Porzellanmanufaktur da drin. Das heißt, das erste Meißner Porzellan ist dort drin hergestellt worden, mit Brennöfen und allem. Und dann hat man im 19. Jahrhundert gemerkt, ups, hier geht uns ja wirklich kulturelles Erbe in Größenordnungen verloren und kaputt. Und hat dann angefangen zu restaurieren, zu renovieren, zu rekonstruieren. Und hat sich dann entschlossen, für die Innenausstattung 11 Akademien akademisch ausgebildete Maler, alles Herren, logisch. Also im 19. Jahrhundert gab es auch noch keine Frauen an den Akademien. Also man konnte nicht Malerei studieren als Frau. Und hat diese Maler verpflichtet, um die Dynastie der Wettiner, das ist das hiesige Fürstengeschlecht, entsprechend zu verherrlichen und ihre Taten und ausgesuchte Bereiche, repräsentative Bereiche des Lebens über viele Jahrhunderte hinweg auf den Wänden darzustellen, um das Volk zu belehren, also die Geschichten zu verbreiten. Das war der Anspruch.
Es gibt ja diese Illustration eines Märchenbuchs, ne, auf der Albrechtsburg im großen Saal. Da ist es ja, wie ich es gelesen habe, mit wallendem Haar und Blumen in der Hand. Also so wurden die Frauen dargestellt. Aber es war ja gar nicht so die Realität. Also dass man immer fröhlich irgendwo umhergesprungen ist als Frau damals.
Ja, da gibt es gleich mehrere Brüche. Also vom Konzept her sollte diese Malerei erbauen und sollte auch eine Vorbildfunktion haben natürlich für die Besucherinnen und Besucher, die dann auf die Burg kamen. Und dementsprechend sind die Frauen oft auch in einer anhimmelnden, die Männer anhimmelnden Pose dargestellt oder eben wirklich als nettes Begleitwerk. Und selten in einer wirklich starken, selbstbestimmten oder auch eine bestimmte Handlung ausführenden Art und Weise. Mhm. Das ist also ganz eindeutig, folgt dieses ganze Bildkonzept einer patriarchalen Struktur. Ne, das ist ganz klar.
Weil ich meine, man muss es ja so platt sagen, die haben den Laden ja zusammengehalten. Wenn die Männer weg waren oder dann auch gestorben sind, was ja auch öfter vorkam, gerade im Mittelalter, da waren diejenigen, die wirklich ganz wichtig waren. Ne?
Mhm. Sie mussten auch immer ganz stark sein, oder? Also kann ich mir gut vorstellen.
Ja, sie mussten von Anfang an ganz stark sein, wenn man so will. Also wenn wir jetzt mal bei der Heiratspolitik anfangen, das ist ja wirklich, da wird es dann die Ausstellung in Landshut, die auch im Mitte Mai eröffnet wird, geben, die nochmal das Thema Heiraten in den Fokus nimmt von unseren bayerischen Kollegen, da freue ich mich schon sehr drauf. Wenn ein Kind geboren wurde in einer hochadligen Familie, dann wurde es mit wenigen Monaten bereits oft einem anderen versprochen. Das heißt, man hat sehr früh die Strippen gezogen, mit welcher anderen Dynastie will ich mich verbinden? Wo sind die Machtkonstellationen am günstigsten? Wo will ich vielleicht Frieden stiften? Will ich irgendwelche Konflikte ausräumen? Und so entsprechend hat man Vertragswerke aufgesetzt. Die Kinder sind dann häufig schon im Kindesalter auch verstorben oder dann in der Jugend, und so dass es dann immer wieder Wechsel gab. Aber wenn ein Fürstenkind, und da ist es auch egal, ob Mädchen oder Junge, geboren wurde, dann wurde es in der Regel gleich, man könnte sagen, verschachert. Also es wurde als Instrument genutzt, die eigene Dynastie zu fördern und hochzuhalten.
Aber ab wann ging das denn dann, oder wann wurde das denn praktisch umgesetzt, dass die zusammenkamen mit 13 oder 14 schon oder früher?
Teilweise sogar noch früher, ne?
Ja, das wurde alles vertraglich ausgehandelt. Da wird auch bis ins Detail minutiös über Geld verhandelt, was die Familie der Frau mit einbringt, was die Familie des Mannes einbringt, was in welchem Fall passiert. Und da sieht man schon sehr deutlich, das ist eine Rechtsabsicherung für beide Seiten, wobei die Männer schon besser abschneiden in der Regel. Aber die Witwenversorgung auch eine ganz große Rolle spielt. Und Frauen, das beobachten wir immer wieder, Frauen, die auch in der Lage waren, für sich selbst einzustehen, die konnten die Spielräume schon auch nutzen. Also wenn sie gegeben waren, ne? Das hängt auch von vielen Zufälligkeiten im Äußeren ab. Aber wenn Spielräume da waren und die Frauen über die entsprechende innere Kraft und das Standing verfügt haben, dann konnten sie sich, wie unsere Anna von Sachsen, dann auch einen guten eigenen Hof aufbauen und noch viele Jahre nach dem Tod des Mannes relativ selbstbestimmt leben und regieren. Wobei man sagen muss, wenn Söhne da sind, dann haben die Söhne das letzte Wort. Ne? Ah, ja. Also es ist immer das Patriarchale, was drüber liegt. Aber ich meine, man kennt die Grenzen und kann dann auch entsprechend mit den Grenzen agieren. Das ist eine Stärke, die die Frauen ausbauen konnten. Das haben sie getan. Also mehr oder weniger erfolgreich, mehr oder weniger intensiv. Es gibt natürlich auch ganz tragische Geschichten, klar. Also wo einfach das mit der Heirat nicht geklappt hat und die Frauen dann aber, die jungen Frauen dann auch an den elterlichen Hof nicht zurückkommen konnten, weil da wieder andere Regelungen galten und auch kein Geld dafür freigemacht worden ist. Also eine Frau musste eigentlich heiraten. Ja, die musste heiraten. Und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat oder der Bräutigam beispielsweise auch vor Vollzug der Ehe gestorben ist. Also die wurden verheiratet und wenn aber die beiden Braut und Bräutigam noch zu jung waren oder meistens die Braut, dann hat man gewartet, bis sie, wir kennen das Wort, mannbar war. Und erst dann, wenn die Ehe vollzogen worden ist, galt sie als rechtskräftig. Und erst dann hatte die Frau auch Anspruch auf alles Mögliche, was im Ehevertrag aufgesetzt worden ist, bis hin zur Witwenversorgung und dergleichen.
Wir schauen jetzt mal auf drei Frauen auf jeden Fall, die auch natürlich auf der Albrechtsburg die Geschichte erzählt wird. Wir gucken jetzt mal, wir würden es chronologisch machen. Katharina von Braunschweig-Lüneburg. Die ist ja 1395 geboren. Also wir springen wirklich weit zurück.
Ja.
Ich las, sie wurde als 7-Jährige verheiratet. Mit 7. Wenn man weiß, sie wurden nicht so alt, kann man das sich irgendwie, aber das ist ja,
Trotzdem ein Kind.
Ja, ein Kind, das verheiratet wurde. Was vorher auch, wie du es ja so gesagt hast, Simona, ich sag's mal mit meinen Worten, verdielt wurde. Und das war ja auch entscheidend, dass sie ausgerechnet so verheiratet wurde mit dem wettinischen Kurfürst von Sachsen.
Also da muss man dazu sagen, die Ehe wurde dann natürlich noch nicht vollzogen. Das passierte erst, wenn die Mädchen ihre erste Menstruation hatten, logischerweise. Ne? Weil es ging ja auch darum, dass dann Kinder kommen. Und man hat die Heirat so weit nach vorne geschoben, genau aus dem Grund, den du genannt hast, weil man so viel wie möglich Nachkommen haben wollte. Möglichst aber, natürlich Jungen, aber auch vor allem Nachkommen.
Wenn es heißt mit 7 verheiratet, heißt es auch eher mit 7 versprochen und dass da auch niemand anders ran konnte quasi. Ne?
Genau.
Also dass sie einfach weg vom Markt war schon als Kind.
Ja.
Und dann kam erst, sagen wir mal, zum Verständnis, die Hochzeit dann. Ne?
Genau, die Hochzeit kommt wirklich erst später.
Mhm. Und es also war nur zwischen dem Adel. Also wirklich nur zwischen dem Adel dann auch, ne? Versprochen. Also man war unter sich, nehme ich an.
Ja, natürlich. Das ging nur um den Hochadel. Mhm. Und das Ziel war ja auch, das kann man sehr schön verfolgen. Wir haben ja in unserem Projekt einmal die Wettiner und dann die Hohenzollern. Mhm. Das ist wirklich der Hochadel, das sind die Herzöge. Und die wollen natürlich sehr, sehr gerne in Königshäuser einheiraten, weil das noch eine Etage drüber ist. Und da wird da sehr viel gedealt und geschaut und geküngelt, genau.
Und gerade die Katharina von Braunschweig-Lüneburg, sehr interessant. Sie hat ja auch unter anderem Regierungsaufgaben dann übernommen, als sie älter war, ne?
Ja, also wir haben, wenn ich nochmal auf die Ausgangssituation in der Albrechtsburg zurückkomme, dort haben wir sie auf einem Wandbild neben ihrem Gatten, der ist in Rüstung dargestellt. Das ist Friedrich der Streitbare, der erste Kurfürst aus dem Geschlecht der Wettiner. Also das ist der erste Kurfürst heißt ja, sie dürfen den König wählen, küren. Ne? Also das war sozusagen nochmal eine Eliteschicht im Hochadel. Und er war der Erste, war entsprechend häufig mit dem König zugange. Mhm. Also am Hof des Königs, bei den Reichstagen und so weiter in Nürnberg. Und seine Frau Katharina, wiederum jetzt abgebildet, ich komme jetzt zu dem Bild nochmal, zu dem Gemälde, wie das 19. Jahrhundert sie sah. Also mit wallendem Haar, du hast es schon gesagt, sehr schön, mit Blümchen, was sie sich an die Brust drückt, also wirklich wie die romantisch verliebte Flausen im Kopf, also das ne, so dem Manne folgend, der da mit seiner Rüstung Erzen neben ihr steht. So. Und de facto war es aber so, dass sie eben Regierungsgeschäfte übernommen hat, wenn ihr Gatte am königlichen Hof war.
Also unterwegs.
Wenn er unterwegs war. Und wir bewegen uns ja in dieser Zeit, das ist ganz spannend, wir nennen das Reiseherrschaft. Das heißt, die Höfe waren noch gar nicht fest an einem Ort etabliert.
Und man sagt so, es war eine Herrschaft aus dem Sattel heraus.
Genau, ne? Die Herrschaft aus dem Sattel, genau, das trifft es sehr gut. Und da haben wir eben auch, also das haben ja Historikerinnen und Historiker beforscht. Es gibt sehr viele, sehr gute Forschungsarbeiten dazu. Es ist nur noch nicht so in die Öffentlichkeit vorgedrungen. Das ist interessant. Also die alten Bilder halten sich sehr lange, obwohl die Forschungsergebnisse klar vorliegen.
Andere sagen, ne? Und die Heirat von Katharina, die gehörte ja zu den Welfen aus Braunschweig, ne?
Ja.
Und die haben ja dann so ein Bündnis, sind die eingegangen, ne? Mit dem Landgrafen von Hessen, Chrissy Kahn, ist aus Eschborn, Hessen.
Aus Eschborn, ja.
Genau. Und
bei Frankfurt.
Genau. Und die haben ein politisches Bündnis gegen Erzbischof von Mainz geschlossen. Mhm. Auch interessant, also was da für Koalitionen geschlossen worden sind, um gegen die Kirche vorzugehen. Oder sagen wir mal, ein starkes Pendant zu schaffen, ne?
Vielleicht noch nicht mal gegen die Kirche, sondern da ging es ja ja auch, das sind ja kirchliche Fürsten, Kirchenfürsten, die auch über Macht, Einfluss, Reichtum, Gebiete verfügen. Diese Hochzeit ist auch ein Beispiel dafür, wie man versucht hat, eben in Konflikten mit neuen Bündnissen neue Meilensteine zu setzen. Mhm. Ne?
Ja, das
und
ist
deswegen
interessant, ja.
mit der Heirat hat man sozusagen neue Verwandtschaft gewonnen. Mhm. Und die Verwandtschaft war einem dann verpflichtet. Mhm. Ne? Also man hat das vorher natürlich genau abgedealt. Hast du auch Interessen, gegen diesen vorzugehen oder jetzt hier dafür zu sein? Und dann entsprechend die Bündnisse, die Bündnispolitik und die Heiratspolitik sind eigentlich, gehen Hand in Hand.
Mhm. Aber klingt auch alles irgendwie sehr technisch.
Ja, 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 sehr pragmatisch und
strategisch.
Also mit Liebes, strategisch. Ne? Mhm. Und mit Liebeshochzeit, also das kann man vergessen, ne, dass es Liebesheiraten in dem Sinne gegeben hat. Also oftmals haben sich ja die Brautleute auch erst am Tag der Hochzeit dann, ne, gesehen, das erste Mal. Ja.
Also ich wollte jetzt da nicht leben wollen in der Zeit.
Ganz und gar nicht. Aber wenn du vielleicht manchmal sagst, wenn irgendwas drumherum war, irgendein Prunk oder irgendwas, dass du hofiert worden bist oder so. Aber nee, ich glaube, das ist es
eine
nicht wert.
Schwierige Zeit, aber eine super interessante Zeit. Und deswegen gucken wir da auch heute drauf. Und sie hat ja auch ein Heer aufgestellt. Was ja, völlig, also als Frau in der Zeit, wo war denn da ihr Mann? War der da schon tot? Oder wie
nee,
ist
nee,
das?
Der war nicht tot. Also der war tatsächlich, wir bewegen uns ja da in der Zeit dieser Auseinandersetzungen mit den Hussiten, die als Ketzer verschrien waren und eben auch im päpstlichen Bann waren. Und das war so eine Art Glaubenskrieg, wobei es da auch um, also im Hintergrund ging es natürlich auch um Machtpolitik, um wer hat jetzt das Sagen in Böhmen. Und wenn man sich die Landkarte vor Augen hält, ist ja Böhmen unmittelbar benachbart. Ne? Also wenn man jetzt von Dresden ist, Prag genauso weit entfernt wie Berlin. Ne? Mhm. Das war auch eine ganz spannende Grenze. Man darf sich das auch noch nicht so fest vorstellen wie heute. Ne? Also die Grenze zwischen Böhmen und Sachsen. Und diese Hussiten sind dann quasi in Gebiete eingefallen, wie das damals in der Kriegsführung so üblich war. Man hat Dörfer zerstört, man hat das Essen genommen, man hat die Frauen genommen, man hat also zerstört und genommen. Und das war natürlich eine große Gefahr. Und währenddem die große Politik um den König herum einen großen Feldzug vorbereitet hat und sich alles Mögliche überlegt hat, war Katharina natürlich in Abstimmung mit ihrem Mann. Also es ging natürlich nicht ohne ihren Mann. Dazu wäre sie als Frau nicht befugt gewesen. Das ging nur auch mit den Räten an der Seite. Aber dann ist sie losgegangen und hat sozusagen die Landstände, die Städte und alle Verbündeten aufgesucht und hat um Reiter und Pferde und Waffen und alles, was für ein Heer notwendig war, ersucht. Also sie ist überall gewesen und hat sozusagen ein Heer zusammengetragen.
Und er hat ihr auch natürlich vertraut. Und,
ja, das ist klar.
Und sie hat auch zum Teil ja auch Regierungsaufgaben übernommen. Also sie war im Prinzip so die Stellvertreterin und Beauftragte ihres Mannes, wenn er unterwegs war. Das ist ja interessant, dass man auf der einen Seite den Frauen nicht so viel zugetraut hat, aber das war dann doch möglich. Und sie haben gesagt, du machst das schon.
Naja, das nicht zugetraut, das ist eine spätere Sicht. Und darauf wollte ich vorhin hinaus. Diese Reiseherrschaft funktioniert ja so, dass der Männer- und der Frauenhof getrennt ziehen und von Schloss zu Schloss, von festem Punkt zu festem Punkt sich bewegen, um dort eben zu regieren, um dort Recht zu sprechen, um Streitigkeiten zu schlichten, um alle möglichen Dinge, die in der Region anfallen, zu regeln. Und das haben sie dann wirklich beide unabhängig voneinander getan. Weil das Territorium anders auch gar nicht beherrschbar war.
Ah ja, gut, klar. Du machst die
und du machst ich mach die. Du machst die Tour, ich mach die Tour. Und dann gab es natürlich auch permanente Abstimmungen. Also da müssen Boten hin und her geritten sein. Und dann hat man sich natürlich auch zu bestimmten Anlässen an einem Ort getroffen. Wir wissen von Meißen, weil dort eben der Dom ist, also die Hauptkirche eigentlich des Kurfürstentums. Hat man sich dort an kirchlichen Feiertagen sehr oft getroffen. Und zur Jagd wieder an einem anderen Schloss und so weiter. Und dann kann man das auch sehr schön dann, wie die Kinder kamen, kann man dann auch feststellen, wo sind sie denn gezeugt worden? Ah,
oha,
da, der Aufenthalt, okay. Also muss, den Spaß könnte man sich dann machen, wenn wir die Itinerare, das sind die Tagebücher, wo sie lang geritten sind, haben. Das haben wir nicht immer, aber manchmal können wir es rekonstruieren.
Spannend, aber es ist trotzdem irgendwie eine ganz komische Rolle. Also der Frau irgendwie, ne? Also zum einen ist sie, steht sie auch im Mittelpunkt, zum anderen ist sie dann doch, ich sag mal, nur Frau in Anführungsstrichen.
Ja, in der Zeit kann ich das wirklich so noch nicht sehen.
Ja.
Das ist wirklich die Bewertung von späteren Zeiten. Natürlich war sie Verfügungsmasse als Kind, ganz klar. Und das wird dann noch besonders deutlich, wenn wir zu Katharina II, zu einer der Töchter von unserer Katharina, wie wir auch gesagt haben, Katharina die Streitbare.
Genau, ja. Von Braunschweig-Lüneburg.
Genau. Kommen, da wird das sehr deutlich, ne? Dass mit den Mädchen dann nochmal anders verfahren worden ist.
Also würdest du sagen, schon auf Augenhöhe?
Oh, das ist so schwer zu sagen. Also in der persönlichen Beziehung vielleicht. Wir haben keine Briefe. Wir haben eine sehr wertschätzende, ich glaube, das ist eine testamentarische Bestimmung des Mannes von Friedrich dem Streitbaren, der in seinem Testament sehr wertschätzend über seine Frau spricht, wo er eben auch sagt, was sie alles bekommt. Weil sie sinngemäß, ich habe es jetzt nicht als Zitat im Kopf, so Großes für die Dynastie geleistet hat. Mhm. Das bezieht natürlich mit ein, dass sie genügend Söhne geboren hat. Wir können es auch so interpretieren, dass er durchaus gewertschätzt hat, was sie da alles gemacht hat. Umso verrückter ist eigentlich der Befund, den wir haben, was ihre Grabstelle angeht. Wir wissen ja nicht wirklich hundertprozentig, wo im Meißner Dom sie liegt. Wir
offenbar ja in der Fürstenkapelle heißt es, aber man weiß es nicht so richtig.
Man weiß es nicht.
Aber immerhin im Meißner Dom, das ist ja auch was Besonderes. Ne?
Naja, die Grabstelle hat sich ihr Mann mit der errungenen neuen Würde, also das Kurfürst von Sachsen zu sein, hat er eine neue Grablege für die Dynastie in Meißen initiiert. Okay. Und zwar direkt vor dem Haupteingang, also direkt im Westen. Es gibt sozusagen das Pendant zum Ostchor, zum allerheiligsten Teil des Domes, gibt es im Westen die sogenannte Fürstenkapelle mit seinem sehr prominenten Hochgrab.
Also er ist sichtbar zu finden, aber Katharina ist nicht zu finden.
Sie ist nicht zu finden. Es sind einige Kinder und es sind einige Vertreter der Dynastie, Männer wie Frauen, dort begraben. Jetzt wissen wir aber auch nicht, was war ihr Wunsch. Hat sie ein ganz bescheidenes Begräbnis aus Glaubensgründen gewählt, was ich mir natürlich auch vorstellen kann. Also wir haben nur die Überlieferung, dass ihre Söhne eine Stiftung gemacht haben, die erneuert haben und da werden ausdrücklich beide Eltern als in der Kapelle liegend genannt.
Ah ja. Und das Interessante ist, Katharina hat ja ihren Mann überlebt.
Ja.
Sie wurde zwar auch nur Mitte 40, arg alt wurde sie ja auch nicht, aber sie hat eine gute Witwenversorgung bekommen, was ja eigentlich auch ein Akt der Wertschätzung ist, oder?
Na, da haben die Dynastien darauf geachtet. Also das ging ja nicht, dass auch wenn dann eine Tochter verheiratet wurde und sie wurde an eine andere Dynastie verheiratet, dann musste sie auch entsprechend abgesichert sein. Sonst wäre sie ja der Familie, der Herkunftsfamilie
auf die Tasche wieder auf die Tasche gefallen.
Ja. Das ging nicht. Mhm. Und so, dass man wirklich, das sind wirklich richtig dicke Vertragswerke, die da ausgehandelt worden sind, mit auf Heller und Pfennig, also Verpfändungen, es waren Gebiete dabei, Dörfer, deren Einnahmen oder Städte, deren Einnahmen dann zu so und so viel Prozent oder zu Gänze der Witwe zugute kamen. Ne? Es waren Naturalien und es war Geld. Und meistens, wenn nicht sogar immer, gab es auch einen Witwensitz. Das wurde auch schon festgelegt, welches Schloss dann der Frau für ihren Hof zur Verfügung stand.
Mhm. Wo hatte denn Katharina ihren Witwensitz? Also Katharina I.
Katharina I. war dann in Grimma. Das liegt auch in Sachsen. Also nicht mehr am herzoglichen Kernhof, aber durchaus mit eigener Hofhaltung, mit eigenen Leuten und eigener Verwaltung. Mhm. Auch sehr interessant. Mhm. Also Frauen, die waren dann auch ökonomisch bewandert. Die mussten ja ein bestimmtes Gebiet und sie waren ja auch verwalten und waren ja auch für die Untertanen verantwortlich.
Und wir hüpfen rüber zur Katharina von Sachsen. Das ist ja die Tochter gewesen, oder eine Tochter gewesen von Katharina von Braunschweig-Lüneburg. Also Katharina II nennen wir die jetzt mal.
Ja.
Und ihre Hochzeit oder die Heirat war auch sehr taktisch. Und zwar eine Verbindung zwischen Wettiner und Hohenzollern. Mhm. Also das war ja natürlich auch eine sehr, sehr gute Verbindung. Wie ich gesagt habe, taktisch äußerst klug.
Mhm, auf jeden Fall. Und bei Katharina II ist es sehr interessant. Sie war noch ein Kind, als ihr Vater verstarb. Und dann ist sie erstmal als, ich glaube, Siebenjährige in ein Kloster gekommen, das nahe bei Meißen liegt. Das gibt es auch heute noch, also als Schloss, nicht als Kloster. Und dieses war so so eine Art Hauskloster, nennt man das. Also die Familie war sehr verbunden diesem Kloster. Das waren Klarissinnen. Dort hat sie mit einem Mini-Hofstaat gelebt. Also sie hatte gute Versorgung, ne? Sie hatte gutes Essen, sie hatte gutes Trinken, die Kleiderfragen waren geregelt. Es wäre auch eine klösterliche Laufbahn in Frage gekommen. Uns erscheint das heute so, als hätte man sie dort ein bisschen geparkt. Sie hat nämlich nicht die Weihen zu einer Nonne dann abgelegt, sondern sie ist in so einem Vorstadium geblieben.
Ah ja, gut,
wo damit sie wieder sie frei raus konnte, bleibt, genau, damit sie frei bleibt. Und dann, als sich ergeben hat, okay, die Hohenzollern und die Wettiner waren eben sehr, jetzt kommt es jung, also im Kurfürstengeschäft waren sie Neulinge. Da hängen ja auch immer Gebiete dran. Deren Gebiete grenzen ja auch aneinander. Also heute ne Brandenburg, Sachsen-Anhalt und das heutige Sachsen. Und die Lausitzen auch. Und da gab es Gebietsstreitigkeiten.
Die hatten ein bisschen Zoff miteinander.
Die hatten Zoff miteinander, weil das weitestgehend recht freie Gebiete waren. Und beide sind dort eingedrungen und wollten dort Nägel mit Köpfen machen oder ihre Pfähle einschlagen. Und da gab es Konflikte. Und um diese beizulegen und sich auch gegenseitig zu stärken als sozusagen Newcomer im Kurfürstengeschäft, haben sie Eheverbindungen angebahnt.
Und das war dann zwischen Katharina und das von war, Sachsen, ne?
Genau, das war zwischen Katharina von Sachsen mit Friedrich II. Aus dem Geschlecht der Hohenzollern. Die beiden wurden dann verheiratet. Das heißt, man hat das lange angebahnt. Es gab auch gewaltsame Konflikte zwischen ihren Brüdern und der Familie.
Aber warum?
Da ging es um territoriale Streitigkeiten, dass man ein Gebiet besetzen wollte und der andere wollte es auch haben.
Und danach war Ruhe.
Nee, da war eben noch keine Ruhe. Parallel dazu wurde ja dann an diesem Gesetzeswerk gearbeitet, also an der Eheverabredung, an den ganzen Urkunden, die da dran hängen. Auch Territorien werden da ja vergeben. Dann wurde die Ehe angebahnt, wurde ein Termin vereinbart. Dann gab es aber wieder Streit. Und ich glaube, es wurde nochmal um 2 Jahre verschoben. Und das sind ja immer hochriskante Zeiten, nicht für den Mann, sondern da kommt die Frau wirklich wieder in Bedrängnis, sondern für die Frau.
Aber ist es denn auch irgendwann mal geplatzt, solche, naja, Deals oder vor dem Deal, also
ja,
weil man sich
einig
werden konnte? Ja.
Das gab es häufig.
Aber interessant ist, dass die Katharina von Sachsen relativ alt war, als sie geheiratet haben. Da war die ja schon 20, was damals ja wirklich, sag mal, alt ist.
Ja, da hätte sie jetzt schon so 3, 4, 5 Kinder haben können. Genau.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz war die Ehe wichtig und als sie dann zustande kam, wurde sie ja auch sehr prunkvoll und groß gefeiert in Wittenberg.
Mit einem Reitturnier, ne?
Genau,
und sowas,
genau.
Aber früher wurden doch die Hochzeiten eh im Mittelalter über Tage gefeiert, oder?
Ja,
das war doch nicht immer nur so eine Nachmittags-Abend-Veranstaltung, ne? Sondern es war doch irgendwie immer sehr pompös, ne?
Ja.
Oder?
Ja, absolut. Die Heiraten waren ganz, ganz große Ereignisse. Fast wie Reichstage, nur dass da eben auch die Frauen alle dabei waren. Ne?
Ja.
Also ja, die Heirat war sozusagen der Anlass, dass sich der Adel in seiner ganzen Pracht und Schönheit und Breite treffen konnte. Und dann dort auch alles Mögliche besprochen hat, verhandelt hat, sich ausgetauscht hat, gefeiert hat, sich gezeigt hat, versöhnt hat, verstritten hat und so weiter. Also da wurden dann ganz viel auch die Strippen gezogen für die nächsten Ehen und für die nächsten...
Genetzwerkt wurde dann da.
Genau, im wahrsten Sinne des Wortes
aber
genetzwerkt.
Aber ich stelle mir das so unwahrscheinlich anstrengend auch vor, weil, guck mal, dann haben die ja die ganze Zeit nichts anderes zu tun gehabt als ihre Familienplanung, ne, muss man ja wirklich sagen. Wenn die dann so viele Kinder auch hatten, dann hatten die irgendwie 10 Kinder oder so. Und dann der mit dem, dann hat das nicht geklappt. Dann kam der nächste, dann hat sich das über Jahre hingezogen. Das ist ja wie ein Job eigentlich.
Das war ein Job. Und das war auch zum Großteil auch ein Frauenjob. Am Ende haben die Männer schon das Sagen gehabt und haben auch ihre Interessen dort eingebracht. Aber die ganzen, das ist
das
also manchmal
ne?
hört man das Einfädeln, das Kontakte pflegen, das Briefe schreiben dahin, eben ein Geschenk dorthin geben.
Was wir
die
am
Kontaktpflege,
hatten, ne?
genau, das, die Kontaktpflege lief über die Frauen. Die Soft Skills, würden wir vielleicht so sagen.
Ne? Wie heute wirklich, immer noch,
ja,
ne?
Ganz genau. Also. Man hört ja mitunter, jetzt werden ja kaum noch Weihnachtskarten geschrieben oder Geburtstagskarten.
Doch, aber, das mache ich immer.
Ja, ich mache es auch noch.
Ja, natürlich.
Und mich nervt das so.
Ja, das ist ja auch der Klassiker, dass es dann immer heißt, ja, das macht die Frau. in der Familie.
Ja, genau. Wobei ich kriege an Weihnachten immer von einem ehemaligen Nachbarn von mir, er schreibt immer die Weihnachtspost und immer toll individuell. Also es ist nicht nur einfach nur so dahingeschrieben, sondern wirklich immer ganz toll mit einer schönen Geschichte nochmal. Und das macht der Mann, aber das ist die absolute Ausnahme.
Ja,
meistens sind es dann wirklich dann auch die Frauen, ne, muss man sagen.
Ja, ist so, ja.
Ich würde jetzt sagen, wir machen, bevor wir nämlich zu Anna von Sachsen kommen, die Nichte von Katharina I, also Katharina von Braunschweig-Lüneburg, würde ich sagen, wir machen eine Tea-Time.
Oh,
ich mache jetzt kurz mal den Wasserkocher an und du unterhältst dich noch mal ein bisschen mit Simona.
Ja, ja, Simona. Also ich finde es bemerkenswert, wie die Frau dann doch, irgendwie, also wie jeder so nach seinen Stärken aber gearbeitet hat. Also dass es eben nicht nur das war, das hast du ja auch gesagt, das kam eher später, man ist so unterwürfig, dem Mann unterwürfig und so, sondern nee, hier war ganz klar, das ist deine Stärke, das ist meine Stärke. Und die leben wir jetzt auch aus.
Es ist ja auch interessant, wenn du aufs 19. Jahrhundert schaust, ne? Also wo diese Bilder entstanden sind, die Wandbilder in der Albrechtsburg und dieses Frauenbild reproduziert wurde, produziert und reproduziert. Das ist ja gleichzeitig in Deutschland, in Europa, ach weit über die Grenzen von Europa hinaus, also in, weiß ich, Amerika, Australien, überall gab es ja eine starke Frauenbewegung.
Ja.
Die taucht da überhaupt nicht auf. Auch in Meißen haben wir mit der Luise Otto, das ist so eine wirklich starke Vertreterin der Frauenrechtsbewegung, die dann später in Leipzig gelebt hat. Aber sie ist in Meißen geboren. Ja, das spielt natürlich keine Rolle bei der Darstellung der Dynastiegeschichte, ne? Da greift man dann auf das Frauenbild des 19. Jahrhunderts dann schon zurück. Auf das Primäre. Ja, es ging ja da ums Frauenwahlrecht und all diese grundlegenden Dinge. Ne?
Und ist das denn so, also wenn die dann älter geworden sind, die Frauen, also die Älteren hatten auch mehr Sagen als die jüngeren Frauen oder wie?
Das glaube ich schon, weil sie ja eine Autorität gewonnen hatten.
Und auch schon was geleistet hatten. Ne,
was geleistet hatten, natürlich. Was geleistet hatten, aber eben auch in der Erziehung sehr intensiv tätig gewesen sind. Wir wissen ja auch kaum etwas über die Ausbildung von Mädchen in der Zeit. Mhm. Aber wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass es ja auch eine ganze Reihe von Äbtissinnen gegeben hat. Also Lesen, Schreiben, Latein muss ganz klar in irgendeiner Ausbildung vorher passiert sein. Ne?
Okay.
Das lernt man nicht auf dem Weg zur Äbtissin. Das ist dann oft auch eine Frage der, wie wird denn der Fokus in der Forschung gerichtet? Ist das ein Forschungsinteresse? Ne? Wie haben Frauen wirklich gelebt? Was war denn ihr Alltag? Und da muss ich sagen, das Forschungsinteresse war im 19. Jahrhundert nicht vorhanden, denn es gab nur Männer, es gab nur Historiker, es gab keine Historikerinnen. Und wo soll dann das Interesse für die eigenen Lebenswelten herkommen?
Ja, stimmt.
Das trifft man sogar heute mitunter noch an. Also ich habe da so ein Parallelbeispiel jetzt aus der Naturwissenschaft. Es gibt ein sehr schönes Buch von einer Amerikanerin, die eine Native ist, aber eine klassische westliche Ausbildung zur Biologin hat. Robin Wall Kimmerer, die hat auch ein wunderbares Buch geschrieben, Geflochtenes Süßgras, und über Moos gearbeitet. Und sie hat herausgefunden, wozu wurde denn Moos verwendet bei den Natives, ne? Also natürlich auch als Winde oder bei der Menstruation und. Bei Männern taucht das natürlich nicht auf. Also im 19. Jahrhundert wurde es auch schon beforscht oder vorher, aber nur eine Frau richtet den Fokus auf diese Themen.
Naja, klar. Stimmt,
ne? Das ist ganz interessant und das kann man sich immer wieder fragen, wieso reproduzieren wir denn die Bilder immer wieder? Wir können doch mit Fug und Recht die anderen Themen bewegen.
Ja,
also die ganze Care-Arbeit.
Ne? Da reden wir auch nochmal drüber. Chrissy Kahn, jetzt kriegst du mal den Wasser.
Ja.
Simona?
Hast du nicht auch was zu trinken?
Ich bin auch sehr gut versorgt hier im Studio.
So, Sie haben Earl Grey Tee.
Pass auf, dass der Beutel nicht ganz reinfällt.
Ja, das ist loser Tee. Der Lieblingstee der Queen.
Der Beutel ist nämlich nicht geschlossen oben, muss man sagen. Ah, er liegt aber, der liegt gut.
Mit einem Tröpfchen Sahne vielleicht?
Ja, also wir haben ja die schnöde Kondensmilch hier. Aber ich weiß nicht, ob der Earl Grey ist nämlich wirklich sehr, sehr, sehr gut, den mit der schnöden Kondensmilch zu verfälschen, muss man nett auch so
sagen. Sozusagen,
das ist schwierig.
Oh, jetzt gibt's Essen.
Ja, pass auf, Chrissy Kahn.
Oh, ich bin so hungrig, wieder nach dem Frühdienst, jedes Mal.
Chrissy Kahn hat immer wieder Frühdienst, also muss die Morningshow redaktionell betreuen. Und Chrissy Kahn, ich habe dir was mitgebracht, und zwar selbstgebackenen Käsekuchen.
Oh, das ist aber was Leckeres.
So, es ist fast so wie die Eierschecke, ne? Es geht so in die Richtung, gell?
So, ich muss mir selbst raus nehmen? Ja. Also dann nehme ich mir gleich das große Stück an. Ja.
Ich habe mal gebacken.
So, und du das kleine.
So, genau. So. Das nehme ich später, weil ich muss ja weiterreden. Du kannst weiter essen. Wir machen, sagen gleich mal Cheers.
Das ist absolut,
und
ja.
Wir hatten jetzt gerade, du hattest schon erwähnt, Simona, über ein Buch gesprochen. Und ich mache ja immer in meinem Podcast ein Teasing auf andere Podcasts.
Saftig.
Ja, schmeckt er dir?
Was ist da drin? Ist das Zitrone oder Orange?
Das ist das Rezept von unserem, der nicht mehr unter uns weilt, Karl Kardinal Lehmann.
Ah, Käsekuchen. Kardinale.
Genau. Hieß
er doch, ne? Oh, der ist aber wirklich gut. Schön saftig und fruchtig. Also so kommt es mir rüber.
Ja, ach, das super. Freut mich. Ja, Chrissy Kahn.
Super.
Er ist ein bisschen verunfallt. So die Temperatur war ein bisschen zu hoch.
Ja, ich merke es. Oben ist er ein bisschen dunkel. Ich hoffe, das macht jetzt hier nichts.
Nee, da war schon viel mehr Puderzucker drüber. Der ist ein bisschen verschwommen.
Karamellisiert.
Ja, cheers. Kann.
Ja, achte. So.
Prost nach Dresden, Simona.
Prost zu euch.
Danke.
Genau.
Kling, kling.
Oh, gut.
Bisschen dumpfer bei uns, aber sonst schwappt es auch raus alles.
Oh, der ist wirklich so gut. Da braucht es keine Kondensmilch oder irgendeine Sahne, muss ich sagen.
Ja, das stimmt.
Der
das ist wieder ohne.
Ganz frei. Also auf jeden Fall, ich tease doch auf dem Podcast. Und zwar, es geht um einen Podcast, der heißt Zwei Seiten. Und da ist Mona Amesiane und Christine Westermann. Sagt ihr das was? Zimmerfrei. WDR-Sendung. Kannst du dich noch erinnern, Chrissy Kahn?
Ja, natürlich.
Ja.
Götz Alsmann.
Genau. Mhm. Die beiden treffen sich und sprechen über Bücher, die sie sich dann gegenseitig empfehlen, und dann diskutieren sie, schwärmen und streiten auch mal. Sie kann wie wir ab und zu uns ein bisschen krippeln, ne? Man merkt dann halt auch in dem Podcast, dass zwei Generationen natürlich voneinander entfernt sind, ne? Aber dann in der Leidenschaft für die Geschichten dann wieder vereint sind. Also, ich empfehle Zwei Seiten, der Podcast über Bücher, und es ist immer mal wieder, wie für jedes gute Gespräch, tiefgründig, humorvoll, authentisch und immer voller Herz. Diesen Podcast gerne abonnieren, anhören und in ARD Sounds zu finden. So, das war das Teasing auf Büchern. Chrissy Kahn, liest du eigentlich?
Ah, ganz wenig. Ich finde das immer so anstrengend.
Also
aber ich
Bücher
ja,
meine ich, ne?
Ja, aber ich habe ja auch den ganzen Tag hier immer mit irgendwelchen Texten zu tun auf der Arbeit. Und Agenturmeldungen, die wir natürlich durchlesen und so, und Recherche. Und da ist das auch sehr anstrengend. Und deswegen genieße ich es einfach vorm Fernseher, mich berieseln zu lassen, wenn ich entspanne. So, aber wirklich im Urlaub, da lese ich immer ein Buch. Eins nehme ich mit. Und das muss dann auf jeden Fall sein, ja.
Ja. Und du, Simona, du liest wahrscheinlich auch viel, oder?
Also ich lese ganz schön viel. Mhm. Ja, okay. Ja. Viel und Fachliteratur, aber naja. Also ja, das Frauenthema ist ja ganz spannend und es ist auch viel Gutes auf dem Markt. Aber ich habe jetzt auch alte Texte wieder gelesen von der Christine de Pizan, Die Stadt der Frauen. Also das ist aus dem 15. Jahrhundert. Eine Autorin, das ist unfassbar. Das muss ich mir dann in der Bibliothek holen. Ja, aber wir haben ja hier die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek.
Wollte ich gerade sagen, du bist ja direkt an der Quelle. Ja.
Aber
ne?
Wie liest du das? Dann liest du das auf der Couch oder im Bett? Vorm Einschlafen?
Nee, das
oder?
Kann ich nicht tatsächlich, weil ich sofort einschlafe.
Oh ja.
Schon im Sessel mit gutem Licht, damit ich die Brille noch ein bisschen beiseite lassen kann. Dann geht es dann nicht mehr.
Ja.
Ja, aber schon gemütlich.
Ich meine, du hast ja auch einen tollen Job, ne? Du bist ja staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen, nennt sich das ja. Da bist du angestellt und da bist du ja, klar, in der Forschung drin. Mhm. Frauen natürlich, aber du bist ja eigentlich Bildwissenschaftlerin, ne? Oder?
Ja, oder? Ja. Stimmt, also ich habe in Berlin studiert und dann auch nach dem Mauerfall, und irgendwann kam dann der Begriff auf Bildwissenschaften. Und das fand ich sehr treffend. Wir sind ja von Bildern geprägt. Sowas von, das kennt, das
Na klar.
weiß
Wir sind
ja jeder.
Augentierchen,
ne?
Auch, ne?
Genau. Und das geht bis in die Werbung. Alles, was so ganz sanft manipulierend so in uns eintröpfelt. Also das interessiert mich einfach seit vielen Jahren ganz besonders. Mhm. Auch als wir eine Ausstellung gemacht haben in der Reformationsdekade. Da haben wir auch eine Frau in Fokus genommen auf Schloss Rochlitz, Elisabeth von Rochlitz. Und das war total spannend, dann eben auch in der Gegenwart zu schauen. Wie kommt denn Frau heute in Werbung rüber zum Beispiel?
Ah, ja. Und ich würde jetzt gerne über Anna von Sachsen sprechen, hatte ich ja schon angeteased. Und die ist ja relativ alt geworden, 75, also fürs 15. Jahrhundert, sage ich jetzt mal steinalt, ne? Also es gab es wahrscheinlich immer mal wieder, aber ich dachte mir, ich muss jetzt nochmal nachrechnen. Ja, habe ich richtig gerechnet, aber, ne, weil die anderen alle so früher gestorben sind.
Das denke ich mir auch manchmal. Ich meine, das ist ja toll, also wenn jemand auch da schon so alt geworden ist. Aber die dürfen ja keinen Infekt so richtig gehabt haben. Also mal so eine richtige Grippe oder eine Blasenentzündung, die zur Nierenbeckenentzündung wurde. Also was wir heute alles kennen, dann ist ein bisschen Antibiotika, dann ist es fertig, dann ist wieder alles in Ordnung. Aber damals ging das
dann war es der Tod. Wahrscheinlich,
ja, wahrscheinlich. Vermute ich mal.
Naja, vielleicht mitunter, aber andererseits, gerade bei Anna weiß ich, sie hat ihren Mann mal um einen Arzt gebeten für einen Enkel, der dann aus Brandenburg, Berlin irgendwie kam. Und dann ist sehr viel einfach mit naturheilkundlichen Mitteln behandelt worden und geheilt worden. Das war einfach noch ein verfügbares Wissen, was also gewiss auch auf der weiblichen Seite ganz stark etabliert war. Und sie hat auch, ich meine, es war ihr Bruder, dem ein bestimmtes Kränzlein zu Weihnachten oder zu seinem Geburtstag zukommen lassen, mit bestimmten Kräutlein drin, die diese und jene Wirkung entfalten sollten. Ja, und ganz genau gesagt, das ist für die Schwäche, die du damit hast. Und mach das regelmäßig mit Anwendung. Dieses Wissen, das ist natürlich nicht niedergeschrieben. Das können wir nicht ganz konkret greifen, aber es liegt eigentlich auf der Hand, dass die Frauen sich sehr stark damit befasst haben, auch was die ganzen Entbindungsumstände angeht. Also da spielen dann noch andere Dinge eine Rolle, dass man Reliquien geordert hat. Das hat jetzt weniger mit Wirkstoffen aus der Natur zu tun, sondern mit Wirkstoffen aus einem geistigen Bereich, wo man heiligen Substanzen eine bestimmte Wirkmächtigkeit zugesprochen hat. Und wir wissen ja heute um den Placebo-Effekt. Es gab in der Familie bestimmte Reliquien, die wurden von Gebärender zu Gebärender weitergegeben.
Ah ja, damit das gut geht alles.
Damit die Geburt gut vonstatten geht. Genau. Ja. Und da haben auch die Männer drum geschrieben. Also das, oder es gibt einen Bericht von ihrem Mann, von dem Achilles, Albrecht Achilles, der sich dann irgendwie äußert und sagt, das und das Kind ist, wir haben jetzt wieder Nachwuchs und das ging mit der Reliquie alles super.
Ja,
so,
okay.
Sinngemäß.
Also
es war jetzt nicht nur Weiberschnickschnack.
Ja, ich meine, okay, die Männer hatten ja auch ein Interesse, dass die Frau überlebt. Also ist ja auch klar. Und die Anna von Sachsen ist ja 1437 in Meißen geboren. Ihre jüngeren Brüder, die haben ja die Albrechtsburg dann gebaut.
Ja.
Ernst und Albrecht, aber die haben ja selbst ja gar nicht drin gewohnt. Sie war relativ alt, als sie verlobt wurde, mit 14 erst. Und da war es natürlich auch so, dass die Anna, weil sie ja eben von gutem Rufe kam, war natürlich auch super zu verheiraten. Ne?
Und wobei, also du sagtest spät, sie war vorher verlobt mit Karl dem Kühnen. Also eigentlich mit einem sehr, sehr bedeutenden burgundischen Hochadligen. Mhm. Man hat nicht nur nach Osten geschielt, Richtung Böhmen und Prag und nach Polen. Man hat natürlich auch nach Frankreich und Burgund geschaut. Und da gab es aber auch kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Gefolgsleuten der Sachsen und des Burgunders, woraufhin die Verlobung gelöst worden ist.
Ach, schade, weil nämlich, ich meine, man wollte ja wahrscheinlich die französische Krone haben. Ne?
Ja, da wäre sie dicht dran gewesen. Ja. Das war natürlich die Absicht. Ne?
Zum Greifen nah.
Genau.
Ach, schade.
Und so ist sie dann mit Albrecht Achilles zusammengekommen. Was auch eine sehr, sehr gute Partie war. Und er ist ein ganz großer Strippenzieher, was Eheanbahnungen und so etwas angeht. Und dann, sie an seiner Seite hat sich dort voll entfaltet.
Und es gibt auch sehr viele Briefe. Die hat viel geschrieben.
Beide. Und das sind eigentlich auch so wirklich wunderbare Privatbriefe, weil es da auch, da geht es wirklich auch um sexuelle Anspielungen und um, also alles Mögliche, also mit so in dieser derben Sprache. Und aber vielleicht auch gekoppelt, also wir wissen nicht genau, es könnte auch eine gewisse Kunstform sein, weil auch so in Versform das manchmal daherkommt von Seiten von Albrecht Achilles. Er schreibt dann zum Beispiel, also dass sie genug essen soll, damit der Hintern schön feist bleibt und die der Hofdamen auch und so. Das können natürlich auch so eine Art Topoi sein, ne? Also dass man wirklich sagt, okay, also ich freue mich auf dich oder wir werden wieder Nachkommen haben oder.
Ne? Hast die Bücher auch schon gelesen? Bei gutem Licht.
Naja, also Parallelen dazu. Also das ist, die Briefe sind abgedruckt in so großen Archivalienwerken aus dem 19. Jahrhundert. Die nehme ich mir dann nicht mit nach Hause. Da sitze ich dann schon im Büro.
Aber interessant. Und dann gibt es ja so eine Situation zwischen Anna und der dänischen Königin, die wiederum die Nichte war von Albrecht Achilles. Und da hat sie auch ganz klug gehandelt.
Ja, auf jeden Fall. Also sie wird ja auch entgegengegangen sein. Das waren ja alles ganz ausgeklügelte sozusagen Zeremonien, ne? Wie weit der eine dem anderen aus seinem eigenen Schloss entgegenkommt, ihn empfängt und dann mit zu sich nimmt. Und sie war ja sozusagen, Anna war ja die rangniedrigere, weil die Verwandte war Königin geworden. Mhm. Und die Verwandte äußerte, dass sie den Kopfschmuck so schön fände, den die Anna da trug, mhm, woraufhin sie verpflichtet war, den zu schenken.
Ihren eigenen. Hat sie ihn echt? Ach so, ich hatte gedacht, sie hat noch mal einen zweiten besorgt.
Nein, sie hat ihren eigenen natürlich aus vollem Herzen, voller Freude, der Dame geschenkt und hat sich dann ihrem Mann gegenüber, als sie über den Ablauf des Besuches berichtet, hat sie dann auch ganz witzig geschrieben, dass sie ihr das gegeben hat. Naja, aber es hätte ihr nicht so gestanden eigentlich. Also es sah nicht wirklich so richtig gut aus, aber sie musste es eben, so ein bisschen gelästert. Sie musste es eben unbedingt haben. So,
Aber die Anna hatte es mit Geschenken. Also so wie sie so an die Verwandten verteilt hat. Das war nicht einfach nur was gekauft. Chrissy Kahn, Geschenke mit Bedacht aussuchen.
Ja.
Ja, das ist wiederum ein Teil dieses Netzwerkens, was man bei ihr so sehr gut fassen kann. Ne? Mhm. Sie hat selbst mit ihrem Hofstaat sicher, mit ihren Hofdamen Kopfbedeckungen angefertigt, Hemden genäht beispielsweise. Sie hat aber auch Jagdhunde verschenkt, je nach Anlass und je nach, auch Absicht, in guten Beziehungen mit jemandem zu sein. Wenn jemand zur Jagd kam und dann keinen eigenen Hund hatte, dann war es natürlich super gut, ihm den zu schenken oder auch Wildbret zu verschenken. Mhm. Also die Schenkekultur hatte nochmal ein, glaube ich, viel, viel höheren Stellenwert, als wir uns überhaupt vorstellen können.
Und Simona, ist das hinterlegt dann in Briefen? Also, dass dann drinsteht, ich habe jetzt XY das und das geschenkt und ihm habe ich das und das geschenkt? Also, deswegen weiß man das.
Das lässt sich aus den Briefen fassen, tatsächlich. Und auch manchmal aus den Briefen des Beschenkten oder auch manchmal steht vielleicht auch Inventaren. Ja, Hund sowieso oder Tischtuch sowieso, Geschenk von. Weil man alles dann auch verschriftlicht hat.
Sie hat ja ihren Mann dann überlebt, also haben ja viele Frauen in der Zeit, aber da war Anna 51 Jahre alt und das ist ja witzig, ne? Normalerweise waren ja viele schon in dem Alter tot, aber die hat ja dann noch ein bisschen gelebt und die hat dann auch danach nochmal so richtig agiert. Also sie war jetzt nicht nur, die sich zurückgezogen hat als Witwe auf dem Witwensitz. Wo war denn der eigentlich von ihr?
In Ansbach in Franken. Sie war tatsächlich sehr gut ausgestattet. Das haben die Eheleute auch ausgehandelt. Albrecht Achilles war tatsächlich auch erheblich älter als sie. Mhm. Sie hatte ja auch eine ganze Reihe von Stiefkindern. Und sie hatte ein außerordentlich gutes Verhältnis auch zu diesen Stiefkindern.
Genau, weil nämlich Albrecht Achilles war ja vorher schon mal verheiratet. Mhm. Ne?
Genau, genau. Okay.
Und die war gestorben, ne? Und
ja,
die Frau, ne?
Ja, okay. Und die wurden dann auch alle gut versorgt. Mhm. Und Anna hat auch zu seinen Lebzeiten noch auch häufig bei Konflikten vermittelt. Das ist auch eine wichtige Rolle, die Frauen in diesen Konstellationen innerhalb der Dynastie innehaben, dass sie oft vermittelt haben, da wo sozusagen das Tuch zerschnitten war, ne, auf der oberen Ebene, konnte man dann aber sozusagen auf die weiche
Geschenke.
Auf eine andere Tour, also mit Bitten. Das Bittstellen war tatsächlich sehr verbreitet und auch gängig.
Siehste, die Frau war die wirklich Intellektuelle in diesem ganzen Gemengelage.
Die hat es genau verstanden, was da los ist was sie jetzt machen soll.
Ja, genau. Mhm. Die wusste dann, wie vermittle ich da wieder, was mache ich, damit die Stimmung gut ist, wie organisiere ich die Familie, was mache ich für Geschenke, was könnte gut ankommen und so. Und der Mann immer nur mit dem Kopf durch die Wand, rums.
Ja. Ein bisschen so. Das Muster ist uns ja auch nicht ganz unvertraut, hat sich ja weitergetragen.
Hat sich gehalten.
Ja. Also auch was die Töchter angeht, ne, waren die Mütter natürlich in einer ganz großen Verantwortung, für die Töchter eine gute Partie zu finden und die Bedingungen so auszuhandeln und so zu gestalten, dass das gut ging. Das ist mal gelungen und mal nicht gelungen.
Also das haben die Frauen ausgehandelt, aber in Absprache mit den Männern natürlich.
Ja, die Männer haben es dann besiegelt. Also bestimmt haben sie es, aber vorbereitet und ausgehandelt und in die Wege geleitet haben, dass, wie es aussieht, wirklich häufig die Frauen.
Die waren Strippenzieherin.
Ja, aber auch, also manchmal kommt mir so ein bisschen vor, als wären sie doch dann ein bisschen emanzipierter gewesen als, sagen wir mal, im 18., 19. Jahrhundert, ne? Die Frauen im Mittelalter, die hatten, das geht wahrscheinlich nicht für alle, aber gerade im Hochadel auch vieles zu schultern. und auch vieles zu verantworten. Also es war nicht nur so, ich hatte es ja am Anfang gesagt, nicht nur so nettes Beiwerk, sondern die hatten schon auch, ja, irgendwie haben die doch dann mehr zu sagen gehabt.
Sie hatten eine hohe Verantwortung, der sie im Rahmen der Möglichkeiten, die sie hatten und dann entsprechend ihren persönlichen Fähigkeiten teilweise auch richtig gut ausfüllen konnten. Mhm. Wir haben am Wochenende, war ich in Neuburg an der Donau, da ist die Finissage zu einer Ausstellung auch aus dem Verbund, aus dem Frauennetzwerk gewesen. Und da ging es um eine Schwester von Albrecht Arillis übrigens, eine Schwägerin von Anna, die aufgrund der Bedingungen, der ganz konkreten Konstellationen von Verheiratungen, wer war der Schwiegervater, wer war die Person und so, in der Lage war, sie konnte dann sogar unter Stand heiraten. Sie hat zu guter Letzt, aber das ist die absolute Ausnahme, unter Stand, also eine Liebesheirat vollzogen, hat auch ihre Kinder aus dieser Ehe dann entsprechend versorgen können, nicht im Hochadel, aber immerhin, ne? Aber der Preis dafür war, sie war aus der Dynastie raus.
Ja, ja, klar.
Ihr Bruder hat überhaupt nicht bemerkt, dass sie verstorben war. Das war dann kein Thema mehr. Ne? Sie war sozusagen raus aus dem Verbund.
Mhm. Die Anna hat sich nochmal auch für ihr Grabmal was ganz Besonderes ausgedacht, was ich glaube auch so ein bisschen ihr Leben widerspiegelt.
Ja, sie hat ein außergewöhnliches Grabmal für sich selbst konzipiert und gestalten lassen. Das ist für eine Frau gar nicht so häufig zu fassen. Und das ist in Heilsbronn in der Klosterkirche und ist dort auch sehr, sehr gut erhalten. Ja, sie hat sehr viel Kraft, vielleicht auch Geld und Konzentration darauf verwendet, sich ihrer Memoria zuzuwenden. Das Gedenken an sie über ihren Tod hinaus. Das Seelenheil war ja ein ganz elementarer Bestandteil des Lebens mittelalterlicher Menschen. Also das trifft nicht nur für den Hochadel zu, sondern dass man wirklich nach seinem leiblichen Ableben nicht in die Hölle
und so untergeht,
kommt, in die Verdammnis, ne? Untergeht. Mhm. Und es gab ja ein ganz ausgeklügeltes System von Fürbitten, von Gebeten, die von Überlebenden oder von denen, die eben noch am Leben waren, ausgeführt werden konnten, von Stiftungen, von Geldgaben, die sozusagen das Image des Verstorbenen immer weiter aufbessern konnte, sodass er nicht so lange im Fegefeuer war. Das war also der Deal vor der Reformation, mit dem Luther dann ja aufräumen wollte, der Ablasshandel. Und entsprechend wichtig war dann natürlich auch ein Grabmal, was sichtbar war. Ne, was sonst funktioniert die Memoria ja nicht. Was ich nicht sehe, davon weiß ich nichts. Und, ne, also hat sie dieses große Grabmal mit einer körperlichen Darstellung. Also sie ist da oben als Relief, liegt die Figur oder sogar mehr als Relief, also fast als Ganzkörperfigur, liegt sie oben auf dem Hochgrab drauf, ausgearbeitet mit allen Würdenzeichen, mit allen Wappen, die ihr gebührten. Sowohl die Herkunftsfamilie als auch die eingeheiratete, die neue Dynastie, also die Brandenburger, die Zollern und die Sachsen gleichermaßen und mit einem großen Fries an Heiligen rundherum. Und da gehören natürlich dann noch Altarstiftungen und Messenstiftungen und so weiter dazu, dass immer das Gedächtnis an sie aufrechterhalten wird, Gebete gebetet werden und somit ihr Dasein über den Tod hinaus am Leben gehalten wird.
Ja, aber ne? Heilsbronn ist ja in Franken. Mhm. Wieso hat sie es denn eigentlich nicht, ich sag's mal, in den Dom von Meißen geschafft?
Ja, sie hat ja als geborene Anna von Sachsen Albrecht Arillis den Kurfürsten der Hohenzollern geheiratet. Mhm. Ne? Den brandenburgischen Kurfürsten, also die Zollern, den Hohenzollern. Ja. Und deswegen ist sie dieser Dynastie verpflichtet. Und hat dort aber, und das ist das Interessante, ihr Grabmal ähnelt, jetzt nicht stilistisch, aber nur im Aufbau, als Hochgrab dem ihres Großvaters, der erste Kurfürst von Sachsen war, der sich diese Fürstenkapelle in Meißen hat bauen lassen. Ne? Das ist, wenn man so will, ist das auch, vielleicht ist das auch ein Anspruch.
Das stimmt.
Der da so ein bisschen mit der zumindest ein sehr starkes Selbstbewusstsein. Ja.
Chrissy Kahn.
Sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Was habe ich heute gelernt?
Ja.
Dass die Frauen im Adel ganz schön die Hosen anhatten, im Hochadel.
Und ich meine, man muss auch mal dazu sagen, es waren jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, emotionale Verbindungen, dass man Liebesheirat oder so, das hattest du ja auch angesprochen, Simone, gerade eben, sondern es war immer politisch, strategisch irgendwie motiviert. Gefühle waren da eher an zweiter Stelle oder noch nicht mal an zweiter, wahrscheinlich noch weiter hinten, aber trotzdem, sie hatten eine wichtige Aufgabe, strategisch gesehen. Und wahrscheinlich sind dadurch auch einige Konflikte ausgeblieben durch Heirat, durch strategische Allianzen anderer Art oder Geschenke zum Beispiel.
Genau. Mhm.
Interessant. Mhm. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Thema wirklich auch so viele Facetten auch nochmal hergibt. Ne? Also echt toll. Diese drei Frauen sind jetzt zu sehen auf der Albrechtsburg.
Genau, Simona, genau. Mhm. Die letzte kommt eben, Anna von Sachsen kommt dann im Mai dazu. Mhm. Und was wir jetzt gemacht haben, darüber habe ich ja noch gar nichts gesagt, ist, dass wir diese Frau in den Fokus nehmen und dass wir sozusagen sie erstmal sichtbar machen in ihrer wirklichen Präsenz, in ihrer historischen Präsenz, so wie sie uns bekannt ist. Wir haben selten ein Porträt oder ein Bildnis. Das heißt, wir haben uns eines gemacht und geben die Informationen, die wir haben, an die Besucher weiter. Es gibt also Bücher dazu. Wir haben auch ein Quartett entwickelt, das Drahtzieherinnen-Quartett, wo man das Wirken der Frauen untereinander sich spielerisch erschließen kann, welche Spielräume die Frauen hatten und wie sie sie zu nutzen wussten oder wo es eben auch tragische Sackgassen gab, ne, bis hin zum Tod.
Ja. Und ich meine, heutzutage sagt man ja Royal Sisterhood dazu, ne? So diese internationale Vernetzung. Man hat das ja auch in europäischen Königshäusern heute, ne? Also dass die Niederländer mit den Spaniern und die Belgier und alle untereinander irgendwie sich kennen, gerade die Frauen. Mhm. Okay, diese strategischen Allianzen in Sachen Ehe gibt es jetzt nicht mehr so. Ich meine, Königin Victoria hat das ja mit ihren Kindern versucht, dass der Frieden Europa anhält, aber es hat leider nicht geklappt, aber das war auch sehr strategisch. Die hat gesagt, okay, ich verheirate die in alle wichtigen Adelsgeschlechtern rein. Ne? Also es ist hochspannend. Ja.
Also das ist ein interessanter Punkt. Also dieses Friedensbemühen, was schon bei Frauen sehr stark da ist. Und das Gegenteil haben wir dann auch auf den Wandbildern, ne, wo zum Beispiel Albrecht, der eine der Brüder, nachdem die Burg dann auch benannt worden ist, der nie auf der Burg gewohnt hat, seine Frau hat da gewohnt, aber die Burg heißt nicht Sidonienburg, sondern Albrechtsburg, interessanterweise. Ne? Auch von ihr haben wir Briefe, das war eine böhmische Königstochter. Von ihr haben wir viele Briefe, die sie mit ihrem Sohn gewechselt hat. Wenn man statt seinem Wirken, was Krieg für Maximilian ist, wenn man das ersetzen würde durch das, was das Leben der Sidonier war, da kommt mir der Gedanke, wäre dann unsere Welt vielleicht auch eine andere, wenn wir von diesen friedlichen Bildern umgeben wären?
Das kann gut sein,
Also und das Gedanke ist auch mein Anliegen oder unser Anliegen bei diesen Ausstellungen.
Dass man einfach sagt, andere Themen hätten auch als Bild zu sehen sein. Eigentlich müssen, aber man sieht halt immer andere.
Genau. Immer die Eroberung und die immer mit Krieg verbunden ist. Und wir haben ja auch das Gründungsbild, das sogenannte Gründungsbild für Meißen, dem einfach eine knallharte Ostexpansion vorangegangen ist. Das war Krieg. Und das kann man dann im Bild verherrlichen, aber es entspricht eben nicht den tatsächlichen Gegebenheiten.
Richtig. Dann sage ich mal vielen Dank, Chrissy Kahn, dass du Zeit hattest nach dem Frühdienst.
Sehr gerne. Sehr spannend, sehr aufschlussreich.
Und vielen Dank, Simona. Viele Grüße ins schöne Sachsen. Und ich würde sagen, auf nach Sachsen, auf die Albrechtsburg, aber auch nach Dresden, überhaupt nach Sachsen. Meißen ist ja auch eine schöne Stadt. Also hast du einen schönen Arbeitsort.
Ja, Simona. Auf jeden Fall. Und Lebensort auch.
Ja, absolut. Absolut. Im Internet kann man sehen, wann die Ausstellung geöffnet ist auf der Albrechtsburg und die ganzen Infos dazu. Und ja, an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sagt es weiter und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Gell, Chrissy Kahn?
Ja, so. Das ist wichtig.
Simona, du auch. Abonnieren. Ja. Annelies Royale Welt.
Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, auch meine Kollegin.
Ja, unbedingt. Und die Männer doch auch.
Auch, natürlich.
Ja, ja.
Natürlich.
Ja, meldet euch gern bei mir, wenn ihr Vorschläge habt oder einfach nur Feedback geben möchtet. Ich sag mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier an dieser Stelle. Tschüss, Simona, nach Dresden.
Vielen Dank. Ja,
danke dir.
Es gut.
Danke für deine ganzen tollen Infos und Chrissy Kahn.
Gerne.
An dich. Mach's gut.
Für die Stärke der Frauen.
Unbedingt. Für die Stärke der Frauen. Gell, Chrissy Kahn?
Für uns alle. Für uns alle.
Chaka.
Chaka.
Die Frau im Hintergrund. Und die, über die alles läuft.
Also, bis.
Macht es gut.
Ja,
tschüss.
Bis nächstes Mal. Ciao.
Ciao.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen. Wir hören uns wieder.